Walter Benjamin, Philosoph, Literaturkritiker, Übersetzer, Marxist. Als linker Schriftsteller und Jude auf der Flucht vor dem Nationalsozialismus stirbt er im September 1940 im spanisch-französischen Grenzort Porbou. Mit seinem Œuvre prägt Walter Benjamin bis heute die wissenschaftliche Auseinandersetzung in den Bereichen Kulturgeschichte und Philosophie. Im September 2015 jährt sich der Todestag von Walter Benjamin zum 75. Mal. Anlass zu unserer Sendereihe hier im Forum PH 88,4. Nachdem wir uns in früheren Sendungen bereits mit Benjamins Werdegang und seinem Privatleben sowie seinen geschichtsphilosophischen und gesellschaftspolitischen Theorien beschäftigten, richten wir heute den Blick auf Walter Benjamins Kunst- und Medienverständnis.
Gesellschaftliche Auswirkungen technischer Neuerungen.
In den 1920er Jahren überstürzen sich die medientechnologischen Entwicklungen. Die Ära des Rundfunks in Europa beginnt 1919 mit einer ersten Radiosendung in den Niederlanden, 1921 in Frankreich, 1923 in Spanien und Deutschland. Schon zur Jahrhundertwende läuft der erste Stummfilm, 1921 der erste Film mit Tonspur in Stockholm, 1927 der erste Spielfilm in den USA. Die handliche Kleinbildkamera beginnt ihre steile Karriere auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1925. Das Tonband stellt in den 1930er Jahren dem Grammophon ein Werkzeug zur vergleichsweise unkomplizierten Tonaufnahme und Wiedergabe zur Seite. Walter Benjamin sieht schon 1935 das emanzipatorische Potenzial der neuen Techniken und die Chancen einer Entwertung des Originals.
So gibt zum Beispiel die Wochenschau jedem eine Chance, vom Passanten zum Filmstatisten aufzusteigen. Es liegt heute so, dass es kaum einen im Arbeitsprozess stehenden Europäer gibt, der nicht grundsätzlich irgendwo Gelegenheit zur Publikation einer Arbeitserfahrung finden könnte. In der Sowjetunion kommt die Arbeit selbst zu Wort und ihre Darstellung im Wort macht einen Teil des Könnens, das zu ihrer Ausübung erforderlich ist.
Der Philosoph Theodor W. Adorno widerspricht ihm. 1938 zieht er in seinem Aufsatz über den Fetischcharakter in der Musik und die Regression des Hörens eine Parallele zu Marx' Analyse des Geldes. Bei Marx verliert das Geld im kapitalistischen Wirtschaften seine Beziehung zum von Menschenhand geschaffenen Produkt. Bei Adorno verselbstständigt sich die Beziehung zum Kunstwerk.
Das Prinzip des Stars ist totalitär geworden. Die Reaktionen der Hörer scheinen sich aus der Beziehung zum Vollzug der Musik zu lösen und unmittelbar dem akkumulierten Erfolg zu gelten.
So Theodor W. Adorno.
Technische Reproduzierbarkeit des Kunstwerks.
In seinem Aufsatz »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« von 1935 reflektiert Walter Benjamin die Veränderungen, die sich durch die neuen technischen Möglichkeiten ergeben. Kunstwerke können an nahezu beliebigen Orten betrachtet werden, sie können in neue Zusammenhänge gestellt und beliebig vervielfältigt werden. Die ein Originalkunstwerk umgebende Aura verschwindet. Professor Dr. Jörg Zimmer, Stiftungslehrstuhl Walter Benjamin an der Universität Girona, nennt anschauliche Beispiele für die von Benjamin skizzierten Veränderungen.
Was Benjamin eigentlich in diesem Phänomen der Reproduzierbarkeit der Kunst macht, ist eigentlich auch, sich die Frage zu stellen, was geschieht eigentlich mit diesem klassischen Kunstwerk, wenn es technisch reproduzierbar wird? Ich gebe da einfach mal auch ein paar anschauliche und einfache Beispiele dafür. Was geschieht zum Beispiel, wenn ich die Einheit eines, sagen wir mal, eines Musikstücks, eines klassischen Musikstücks, zerbreche, fragmentiere, um einen kleinen Teil dieser Partitur sozusagen dann für die Autowerbung oder für auch für irgendeine andere Werbung zu benutzen. Oder was geschieht, wenn ich bestimmte Textfragmente aus einem Zusammenhang nehme und ihn in einen anderen Zusammenhang hineinstelle, was alles durch die technische Reproduzierbarkeit möglich ist. Weitere Punkte. Technische Reproduzierbarkeit ist ja, das ist ja die berühmte These in dem Kunstwerkaufsatz, bedeutet den Verlust der Aura. Also Verlust der Aura, also bedeutet bei Benjamin den Verlust also des traditionellen Ortes des Kunstwerks.
Befreiendes Potenzial der Massenkultur.
Walter Benjamin besteht darauf, dass vom Dynamit der Zehntelsekunde der Massenkultur der Funken ausgehe, der die gesamte Gesellschaft aus ihrem barbarischen Zustand befreit. Solche emanzipatorischen Möglichkeiten des Rundfunks betont auch Bertolt Brecht in den 20er und 30er Jahren.
Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, wenn er verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung zu setzen.
Wenn Benjamin die Trennung von Ausführenden und Publikum kritisiert und fordert, dass statt Referate zu senden, die Öffentlichkeit zu Zeugen von Interviews und Gesprächen werden soll und bald dieser, bald jener das Wort haben soll, so steht Hans Magnus Enzensbergers Baukasten zu einer Theorie der Medien im Jahr 1970 in genau dieser Tradition.
Die Frage ist nicht, ob die Medien manipuliert werden oder nicht, sondern wer sie manipuliert. Ein revolutionärer Entwurf muss nicht die Manipulateure zum Verschwinden bringen, er hat im Gegenteil einen jeden zum Manipulateur zu machen.
Ganz in diesem emanzipatorischen Sinne entstanden insbesondere in den 1990er Jahren freie Radios, gerade auch in Lateinamerika und Afrika. Sie spielen eine wichtige Rolle für soziale Bewegungen. Mit Blick auf die heutige Internetkommunikation klingt Enzensberger 2000 allerdings skeptisch.
Die intellektuelle Potenz der digitalen Medien erlaubt nur sehr vorläufige Einschätzungen. Jeder Herrlichkeit, die sie zu bieten haben, entspricht ein fataler Verlust. Überall stolpert man über Bezeichnungen, die aus gutem Grund offen lassen, wovon die Rede ist. Von Erkenntnis, von Werbung, von bloßen Daten, von Blabla.
So Hans Markus Enzensberger im Jahr 2000.
Radau um Kasperl. Das Hörspiel entsteht.
Kaum ist das Radio erfunden, schafft es seine eigene Kunstform, das Hörspiel. Schriftsteller, Theaterkünstler, Avantgardisten schreiben bis heute beachtete Werke. Auch Benjamin ist dabei, als der Rundfunk die Theaterbühne bis in die Wohnzimmer ausdehnt. Von seinem Hörspiel Radau um Kasperl von 1932 sind leider nur kurze Ausschnitte einer Aufnahme des Südwestdeutschen Rundfunks überliefert. Dem ersten Eindruck nach ein Werk für Kinder wendet sich Benjamin tatsächlich an alle Altersgruppen. In den Hörspieldialogen wird an anderer Stelle das neue Medium Radio reflektiert. Hier ein Auszug, Kasperl auf dem Jahrmarkt. Die Tonqualität entspricht natürlich nicht ganz den heutigen Anforderungen.
Da ist ja ein Karussell. Bitteschön, ich wollte mal fragen, was eine Fahrt kostet.
Eine Fahrt kostet 5 Pfennig.
So, und da muss man danach raus?
Ja, natürlich, dann muss man raus.
Aber wenn ich mich in ein Schiff setze?
Musst du auch raus.
Aber auf einen Elefanten, da kann ich da drum bleiben.
Da musst du für 2 Karten bezahlen.
Ja, aber da mag ich noch lange nicht raus.
Also, wie lang willst du denn fahren?
Ja, ich hab doch zur Stindl.
Dann musst du halt 9 Billets nehmen.
So, und was könnte das kosten, Herr Nachbar?
9 mal 5 täte das kosten, scheint mir.
Aha, 9 mal 5. Aha, Herr Nachbar, aha.
Na, woran fehlt's denn?
Ja, ich möchte was heute aufschreiben. Na,
bitte schön, bitte sehr.
Ja, was steht denn da am besten zuerst schreiben, Herr Nachbar?
5 mal 9 ist 45. Stimmt's?
45. Ja, 45. Das schreibe ich mal auf. Da fange ich mit einem V an.
Schreiben Sie doch ganz einfach 4 und 5.
Ja, die 4. Das habe ich schon mal gewusst, wie man 4 schreibt.
Also bitte schön, ich schreibe es Ihnen vor. Einen Strich von oben nach unten, noch einen von links nach rechts und zum Schluss noch einen von oben nach unten, macht 4.
Macht 3.
Macht 4.
Macht 3.
Macht 4.
Macht 3.
4.
3,
also passen
drei.
Sie mal auf, passen Sie auf. Ein Strich und noch ein Strich und noch einer, macht 4.
Macht 3.
Macht 4.
Macht 3, sage ich.
4,
sage
ich Ihnen. Also
drei.
Wenn ich Ihnen doch sage, dass das eine 4 ist, haben Sie denn nichts in der Schule gelernt?
Jawohl, mein lieber Herr, das könnte nur so passen, die Leute zu frozeln. Erst haben Sie gesagt, ein Strich, dann haben Sie gesagt, noch ein Strich und dann sagen Sie zuletzt noch einmal einen. Das macht 3. Das werden Sie gleich sehen, wie das 3 macht. Eine Watschen und noch ein Watschen. Und noch ein Batschen. So, das macht drei Batschen. So, so, den hätten wir das Rechnen nochmal ausgetrieben.
Während der ersten großen Hörspielzeit gegen Ende der Weimarer Republik dominiert dann die Worthandlung in der Hörspieldramaturgie. Geräusche haben vorrangig dienende Funktion. Etwa in Spuk von Rolf Gunald 1925, einem klassischen Hörspiel, in dem die Handlung im akustisch wahrnehmbaren Raum stattfindet, oder in Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz von 1930. Aufgrund des faschistischen Drucks auf das Medium Radio entstehen nur vereinzelt politisch engagierte Hörspiele, wie etwa Heilige Johanna der Schlachthöfe von Bertolt Brecht im Jahr 1932.
Wir danken an dieser Stelle Heike Demmel und Andreas Klug, deren Material wir für den Beitrag zu Walter Benjamin verwenden durften.